Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Bewegung.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute möchte ich ein bewegendes Gespräch führen, nämlich über das Thema Bewegung. Die meisten Veranstaltungen sind ja eher Sitzungen. Viel Sitzen und die einzige Bewegung ist der Gang zum Mittagsbuffet. Ob und wie man das ändern könnte, darüber möchte ich mit Professor Stefan Schneider von der Deutschen Sporthochschule in Köln nachdenken. Er ist nicht nur Sportwissenschaftler, sondern auch promovierter Theologe. Als Koordinator des internationalen Verbundprojekts Denksport geht es ihm um den Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung und geistiger Leistungsfähigkeit. Das finde ich super spannend und hoffe, dass wir aus wissenschaftlicher Sicht ein paar Hinweise bekommen, was bei Veranstaltungen geht und was nicht. Herzlich willkommen, Stefan.
Vielen Dank für die Einladung, Michael. Freue mich sehr.
Stefan, bevor wir anfangen, ich habe eine Herausforderung für dich. Ich schicke dir jetzt im Chat ein Wort, das absichtlich nicht zu unserem Thema passt und das du sinnvoll in einen deiner Beiträge einbauen sollst. Welches, das wird jetzt noch nicht verraten.
Michael, weißt du was? Das ist für die Sauerländer Dösköppe so typisch.
Okay, er weiß, dass ich ein Sauerländer bin und deswegen diese erste Reaktion auf diese Idee. Das ist übrigens nicht meine Idee, sondern Stefan Schneider und Kollegen, Kolleginnen haben das mal eine Zeit lang gepflegt, dass sie ein weißes Kaninchen in wissenschaftliche Abhandlungen eingebaut haben.
Wir hatten so eine kleine Challenge im Kolleginnen- und Kollegenkreis, dass wir uns Worte ausgedacht haben und gedacht haben, genau diese Worte muss irgendjemand in die nächste wissenschaftliche Publikation oder in den nächsten wissenschaftlichen Vortrag bringen und die definitiv nichts mit der Thematik zu tun haben. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, war das weiße Kaninchen, the white rabbit. Ich weiß auch nicht, ob ich es wiederfinden würde, aber irgendjemand wird irritiert sein, über ein weißes Kaninchen in einer wissenschaftlichen Publikation zu lesen.
Ich habe einen Vortrag von dir gehört, der ähnlich irritierend sein könnte. Jesus würde joggen. Wie bist du denn darauf gekommen? War Jesus nicht nur ein Liebes- und Weisheitslehrer, sondern auch ein Trainingsvorbild?
Na, Jesus war vor allen Dingen ein Wanderprediger. Wenn man sich mal den Spaß macht und die Reisen Jesu Christi während der ersten 8 Monate seiner 3-jährigen messianischen Wirksamkeit auf Google Maps einzutragen, man kann das ja wunderbar entlang der Evangelien sich erarbeiten, wo er wann gewesen ist, dann kommt man auf eine Wegstrecke in diesen 8 Monaten von knapp 1100 Kilometer, die Jesus Christus natürlich per Pedes, zu Fuß, vielleicht ein bisschen auf dem Esel, zurückgelegt hat. Das heißt, das Leben Jesu Christi, wie überhaupt das Leben unserer Vorfahren, war sehr bewegungsintensiv. Wir Menschen mussten schon immer, um zu leben, um zu überleben, körperlich arbeiten. Erwerbstätigkeit war immer körperliche Erwerbstätigkeit.
Und bei Jesus verband sich das dann mit der Spiritualität. Wir wissen heute, dass Körper, Geist und Seele eben nicht 3 verschiedene Dinge sind, sondern eine Einheit. Ist Bewegung insofern auch so etwas wie, also im Wortsinn, Seelsorge?
Würde ich auf jeden Fall so sehen. Also du hast es sehr schön gesagt. Tatsächlich, wir haben ein holistisches Menschenbild. Der Mensch ist Körper und Geist. Wenn wir in die biblischen Schriften schauen, dann sehen wir, dass tatsächlich auch in der Schöpfungsgeschichte wird der Mensch ja als körperliches Wesen erschaffen, der aber erst dann zu Mensch wird, als Gott ihm seinen Geist einhaucht. Und es gab diese dualistische, hellenistische Trennung zwischen Körper und Geist eigentlich in den biblischen Schriften gar nicht. Und da sind wir heute eigentlich wieder, dass wir sagen, Körper und Geist gehören zusammen, sind eins. Und in einer Zeit, in der Bewegungsmangel vorherrscht, merken wir auf einmal, dass Bewegungsmangelerkrankungen eben nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes sind, sondern dass auch psychische oder seelische Beschwerden, ADHS im Kindes- und Jugendalter, Stress, Depression, Burnout bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen im Alter auf zu wenig Bewegung fußen.
Was ist das, eine neurodegenerative Erkrankung auf Deutsch?
Na, ganz klassisch Demenzerkrankungen im Alter.
Umgekehrt ist es ja so, und dazu hast du viel geforscht, dass die körperliche Bewegung auch die geistige Bewegung und die Beweglichkeit fördern kann. Was geschieht da genau, für laienverständlich erklärt, im Körper-Geist-System?
Wir müssen 2 verschiedene Mechanismen auseinander differenzieren. Das eine ist der kurzfristige Effekt von Sport und Bewegung auf die Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeitsfähigkeit, auf das emotionale Wohlbefinden. Und der zweite Effekt ist dann ein langfristiger Effekt, wo es tatsächlich um den strukturellen und funktionalen Erhalt des Gehirns durch Sport und Bewegung geht. Wir wissen aus der Stressforschung, dass zu viel Informationen, die wir aufnehmen müssen, zu viel Informationen, die wir verarbeiten müssen, zu einer erhöhten Aktivität vor allen Dingen im präfrontalen Kortex führt. Also vor dem Kopf, dort liegen die exekutiven Funktionen, Informationen aufnehmen, Informationen bewerten. Und das sind Dinge, die wir eigentlich den ganzen Tag über tun und eigentlich auch viel zu viel tun, weil einfach viel zu viel um uns herum geschieht. Und dann merken wir manchmal, dass der Kopf im wahrsten Sinne des Wortes voll ist, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können. Und Sport und Bewegung führt eben zu einer Verlagerung von Aktivität in den motorischen Kortex und in die Bereiche des Gehirns, die für unsere Motorik, die für unsere Bewegung verantwortlich sind. Und da unser Gehirn nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung hat, überlegt es sich sehr wohl, wo schiebe ich denn jetzt die Ressourcen hin? Und wenn wir uns tatsächlich intensiv bewegen, sehen wir, dass es zu einer Abnahme der Aktivität in den Bereichen des Gehirns kommt, die für Wahrnehmen, Informationsverarbeitung, Denken zuständig sind.
Das heißt, wir kriegen dann den Kopf wieder frei?
Genau, das ist das, was viele Sportler oder viele Menschen, die Sport treiben, erzählen, dass sie aufhören und sagen, Mensch, jetzt habe ich den Kopf mal wieder so richtig frei bekommen.
Dann hast du gesagt, langfristige Wirkungen. Kannst du dazu auch noch was sagen, wie die langfristigen Wirkungen von Sport insbesondere mit der geistigen Leistungsfähigkeit zusammenhängen?
Da würde ich gerne am Beginn der Lebensspanne anfangen. Wenn wir uns die kindliche Entwicklung anschauen, dann wissen wir heute, dass für die Entwicklung des Gehirns, für die Entwicklung des zentralen Nervensystems Erfahrung ganz wichtig ist. Wir machen Erfahrungen und diese Erfahrungen führen dazu, dass sich unser zentrales Nervensystem herausbildet. Ein schönes Negativbeispiel ist die Geschichte von Kaspar Hauser. Ein Junge, der lange Zeit isoliert groß geworden ist, zeigt nicht nur körperliche Degenerationserscheinungen, sondern auch kognitive und emotionale Degenerationserscheinungen. Nun ist das Erfahrung machen häufig an Bewegung geknüpft. Nehmen wir das Beispiel etwas begreifen. Begreifen meint ja, ich habe einen Aha-Effekt, aber eigentlich meint begreifen, ich nehme etwas in die Hand, schaue es mir genau an und verstehe dann seine Funktion. Dieser natürliche Bewegungsdrang des Kindes führt dazu, dass sich unser Gehirn entwickelt, dass das Kind Erfahrungen macht. Und das können wir dann quasi eins zu eins auch auf das Alter übertragen. Dort, wo wir unser Gehirn im Alter nicht mehr benutzen, da nimmt es ab. Das ist wie wenn wir den Muskel in Gips legen. Wenn der Muskel keine Informationen mehr bekommt, wird er sich abbauen. Dasselbe gilt für das Gehirn. Und das beste Trainingsprogramm für unser Gehirn ist eigentlich das tägliche Leben, Partizipation am täglichen Leben. Für diese Partizipation ist aber wiederum körperliche Fitness grundlegend. Alleine einkaufen gehen, reisen, mit den Enkelkindern spielen. All diese Sinnesinformationen erhalte ich nur, wenn ich mich auch körperlich bewegen kann und wenn ich körperlich fit bin.
Mir fällt das lateinische Sprichwort solvitur ambulando ein, das ich oft benutzt habe. Es wird im Gehen gelöst. Und mir geht es zum Beispiel beim Wandern. Ich komme sehr leicht und spielerisch auf neue Ideen. Ist es wissenschaftlich erforscht und warum und ob uns die körperliche Bewegung zu neuen Gedanken inspiriert? Ob es die Bewegung selber ist, dass der Körper etwas tut, der Körper arbeitet, oder ob es damit zu tun hat, dass wie beim Kind, wie du beschreibst, also dass wir dann Erfahrungen machen oder Ergehungen?
Ich glaube, dass das viel auch mit dem Faktor Ablenkung zu tun hat. Also Gespräche führe ich beispielsweise auch gerne im Gehen oder im Spazierengehen, im Wandern mit anderen Menschen. Es gibt eine Studie an Studierenden des MIT in den USA, die hat die Studierenden während einer Klausur per Video beobachtet und man hat festgestellt, dass einige immer mit dem Knie wackeln unter dem Tisch. So hoch und runter, hoch und runter. Und dann hat man festgestellt, dass diese Studierenden, die das tun, tatsächlich in den Klausuren auch besser abschneiden. Also tatsächlich ist das so eine Art Kompensationsmechanismus. Die Aufmerksamkeit shiftet sich ein bisschen. Wenn wir nervös sind, wenn wir aufgeregt sind, möchten wir uns ja auch eigentlich bewegen. Ja, die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin sind eigentlich dazu da, dass wir kämpfen oder abhauen, wenn wir Stress empfinden. Und wenn wir beispielsweise in der Prüfungssituation das nicht können, dann versuchen wir das über andere Bewegungen zu kompensieren. Scheinbar scheint das ganz hilfreich zu sein.
Du sagtest gerade, dass du selbst gerne auch Gespräche führst im Gehen. Was ist für dich das Besondere daran? Was ist deine Erfahrung dabei?
Ich glaube, oftmals ist es so, gerade wenn es schwierige Gespräche sind, dass der Augenkontakt vermieden werden kann. Also man geht nebeneinander, das öffnet den Menschen, man fühlt sich nicht so kontrolliert. Gleichzeitig gibt es Raum zum Denken. Man ist gemeinsam in Bewegung, auch das als Bild, auch in der Seelsorge. Gemeinsam Sport zu treiben ist häufig ganz hilfreich, wenn man erstmal gemeinsam den inneren Schweinehund überwunden hat, schweißtriefend in der Kabine sitzt oder sich nachher noch auf dem Platz bewegt. Dann haben viele Probleme häufig eine ganz neue und andere Dimension und die Menschen öffnen sich viel anders in der Bewegung.
Und beim Gehen ist ja auch der Punkt, dass man in die gleiche Richtung schaut, nach vorne, und dass man auch den gleichen Weg geht, auch vielleicht sogar im gleichen Rhythmus. Ich habe mal so eine kleine Ausbildung zum Thema Wandercoaching gemacht, also wo wir diese Unterschiede mal deutlich gemacht haben zwischen einem Coaching-Gespräch, wo man so einander gegenüber sitzt, wie du sagst, und mit Augenkontakt, was schön sein kann, aber auch konfrontativ sein kann.
Genau dieses Konfrontative, das ist, glaube ich, relativ schwierig, weil das wiederum damit natürlich zusammenhängt, dass ich eine Stressreaktion habe. Und wenn ich dann noch jemanden in die Augen blicke, vielleicht auch noch eine Hierarchie in dem Gespräch habe, dann fühle ich mich natürlich unwohl. Und mein Körper schreit eigentlich danach, sich zu bewegen, zu fliehen. Und das Wandern, das Gehen wäre dann ein ganz einfacher Kompensationsmechanismus.
Du bist ja auch Redner und oft auf wissenschaftlichen Veranstaltungen wie Tagungen, Kongressen. Wie erlebst du da das Sitzen, was ja doch immer noch in der Überzahl ist, dass wir da still sitzen? Brauchen wir eigentlich generell mehr bewegte und bewegende Formen von Veranstaltungen?
Ich habe eine sehr schöne Erfahrung aus dem chinesischen Raum, wo ich vor ein paar Jahren viel unterwegs war, dass während Sitzungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach aufgestanden sind und sich hingestellt haben, vielleicht auch ein paar kleine Dehnübungen gemacht haben. Und zuerst war ich total irritiert, aber dann habe ich gemerkt, dass es total hilfreich ist, eben diese sitzende Position einmal zu verlassen, sich hinzustellen, vielleicht auch eine neue Perspektive einzunehmen, eine neue Raumperspektive, eine neue Perspektive auf die Anwesenden, den Körper mal zu strecken. Ich selbst mache das sehr häufig jetzt und sehe auch immer irritierte Blicke, aber es ist einfach für mich eine sehr positive Art und Weise, auch durch eine Sitzung durchzukommen. Das Gegenbeispiel, was ich sehr negativ erlebt habe, sind diese aufgezwungenen Animationsszenarien, die wir in größeren Veranstaltungen häufig finden, wo dann alle aufgefordert werden, durch einen Animateur auf der Bühne sich doch jetzt mal zu bewegen, zu regeln, zu strecken, dem Nachbarn die Hand zu geben. Ich empfinde das persönlich nie als authentisch. Sondern es ist für mich immer, dass es jemand sagt, du musst es jetzt machen und man fühlt sich dann natürlich in einem Sozialgefüge auch verantwortlich, irgendwie mitzumachen. Aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock zu.
Ja, das finde ich jetzt spannend. Was ist denn deiner Erfahrung nach der Unterschied zwischen dieser Erfahrung, die du erfrischend fandst in China und dem, was du gerade so als animierter Gruppenzwang beschrieben hast?
Dass ich vor allen Dingen selbst entscheide, was mir gerade gut tut. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss aufstehen und muss mich räkeln, dann kann ich das tun. Dann kann ich in dem Moment aber auch der Veranstaltung weiter beiwohnen. So dieser künstliche Bewegungsbruch ist halt immer so eine Art Animationsgehabe. Auch mit der Idee, dass Bewegung eigentlich ganz gut tut. Aber in dem Moment tut vielen, glaube ich, Bewegung gar nicht gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele eigentlich überhaupt keine Lust dazu haben, sondern nur mitmachen, weil alle mitmachen und weil es so erwartet wird.
Meine Erfahrung als Moderator mit Gruppen ist ein bisschen anders. Ich erlebe oft, wenn ich das als Einladung formuliere, in Momenten zum Beispiel, wo ich merke, in der Gruppe lässt die Aufmerksamkeit nach, wenn ich dann so eine Einladung ausspreche und auch selber total Bock drauf habe, mich jetzt zu bewegen und dann das Ganze vielleicht auch das geht oft mit viel Lachen und mit viel Freude einher, dass ich danach die Erfahrung mache, also erstens, die anderen haben auch Lust drauf und zweitens, sie sind viel wacher als vorher. Gibt es eine Erklärung für diese Wachheit?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. In Köln sagen wir, jeder Jack ist anders und dann kommen noch die Sauerländer Dösköppe dazu. Und darum geht es im Endeffekt, dass ich was finde, was authentisch für mich ist. Also was du da beschreibst, das will ich überhaupt nicht absprechen, dass das bei Einzelnen oder vielleicht auch der Mehrheit passiert. Aber ich persönlich finde es immer als aufgesetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir sowohl in einem religiösen als auch im Sportkontext immer wieder uns vor Augen halten müssen. Dass die Lösung, die für mich gilt, die Wahrheit, die für mich gilt, nicht zwingend auch die Wahrheit ist, die für andere gilt. Sondern dass die Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass es einigen durchaus Spaß macht, kann ich mir vorstellen. Aber ich rede hier über mich und ich persönlich finde es immer als Aufgesetztheit. Und diese Wachheit, von der du sprichst, ist natürlich klar. Also wenn ich mich auf etwas konzentriere und dann einen Moment habe, wo ich mich tatsächlich mal entspannen kann, wo ich nicht auf das hören muss, was gesagt wird, oder nicht das verarbeiten muss, was gesagt wird, dann hat das natürlich einen positiven Effekt auf die Konzentrationsfähigkeit. Denselben Effekt haben wir sicherlich, wenn wir einen Pianisten auf die Bühne holen und der uns für 5, 6, 7 Minuten ein schönes Stück spielt. Auch das ist ja eine Form der Ablenkung, der Defokussierung. Ich würde sagen, das hat wahrscheinlich denselben Effekt.
Wie wäre das in dem Kontext auch mit Stille, also mit der äußeren und vielleicht angestrebten inneren Bewegungslosigkeit?
Das ist häufig schwierig. Gerade Menschen, die einen hohen Bewegungsdrang haben, können eigentlich mit Stille so gar nichts anfangen. Also es ist wieder meine persönliche Erfahrung. Ich bin in einem christlichen Kontext groß geworden und da wurde natürlich immer gebetet und ich habe immer gedacht, was soll das? Was soll ich mich hier hinsetzen und mit einem imaginären Gott reden oder mich entspannen? Ich habe auch mal Yoga probiert oder Meditationstechniken. Das ist einfach nichts für mich, weil in dem Moment der Stille fangen meine Gedanken an zu kreisen und wieder an das zu denken, was denn heute noch vor mir liegt und was noch erledigt werden muss. Und ich persönlich mag da den Sport, weil er mir einfach die Aufmerksamkeit nimmt. Ich muss mich auf meinen Körper konzentrieren, muss mich darauf konzentrieren, jetzt diesen verdammten Berg hochzukriegen oder dieses Gewicht doch noch zu stemmen. Und das ermöglicht mir tatsächlich ein aktives Abschalten.
Dieser Bewegungsdrang, ist das nur was Individuelles oder gibt es da auch etwas, was für viele, viele Menschen gilt, was mit dem Thema Stress zu tun hat? Dass auch Stillsitzen vielleicht Stress verursacht? Oder Stillsitzen keine Möglichkeit zum Stressabbau bildet?
Ja, aber auch da sind die Menschen unterschiedlich. Ja, ich kenne viele, die meditieren, die auch im Gebet komplett abschalten können, die für sich sagen, das ist jetzt meine Auszeit, 10, 15, 30 Minuten, hier kann ich mich entspannen. Im katholischen Bereich ist es noch viel einfacher. Wir haben mal eine Studie mit Betenden gemacht und wir haben festgestellt, dass es hier große Unterschiede auch zwischen dem protestantischen und dem katholischen Sektor gibt. Bei den Protestanten ist Gebet ja immer eine Zwiesprache mit Gott oder mit dem, was wir als Gott definieren. Und bei einem Katholiken habe ich gesehen, hat den Rosenkranz gebetet, also wiederum eine mechanische, händische Tätigkeit. Und das war für ihn tatsächlich auch wieder ähnlich wie das Gehen, über das wir eben gesprochen haben, eine Art der Defokussierung, der Ablenkung, der inneren Kontemplation. Und die Regula Benedicti sagt es sehr schön, ora et labora, bete und arbeite. Und ich glaube, gar nicht mal bewusst, aber unbewusst wird hier die Balance beschrieben zwischen körperlicher Aktivität und körperlicher Inaktivität, die uns Menschen prägt. Nur sitzen und nichts tun ist schwierig. Wenn wir aber eine Aufgabe erledigt haben, wenn wir Sport getrieben haben oder einen anstrengenden Tag hatten, uns abends aufs Sofa zu setzen und zu sagen, boah, jetzt kann ich mal für mich sein. Das geht aber für viele immer nur dann, wenn ich tatsächlich auch die körperliche Belastung gehabt habe.
Mir fällt gerade ein, dass ein indischer spiritueller Lehrer, Bhagwan oder Osho, der hat das wohl auch erkannt, weil die Meditation, die er gelehrt hat, war 3/4 war Bewegung und diesen Bewegungsdrang abreagieren und dann kam erst dieses stille Sitzen. Also da ist wohl so eine Erkenntnis darüber da, dass viele Menschen diese Aktivität erst brauchen, um dann wirklich in die Einkehr zu kommen.
Ja, aber das kennen wir doch schon bei unseren Kindern. Also es gibt nichts Schlimmeres als ein verregneter Sonntagnachmittag, wenn wir 2 Kinder zu Hause haben, die nicht raus können, die sich nicht bewegen können. Da merken wir sofort, nach 2, 3 Stunden werden die unruhig. Wenn wir es dann aber geschafft haben, die Kinder zu bewegen, sich austoben zu lassen, dann ist tatsächlich auch wieder Konzentration, Ruhe, gemeinsames Zusammensitzen in der Familie und Quatschen, Reden möglich. In der Schule haben wir genau dasselbe. Wenn die Kinder 2 oder 3 Stunden den Hauptfächern folgen, dann ist der Kopf tatsächlich irgendwann zu, dann ist die Konzentrationsfähigkeit unten. Und da zeigen Studien, kann eben der Schulsportunterricht oder auch der Kunstunterricht oder der Musikunterricht tatsächlich eine kognitive Defokussierung bewirken, sodass die Kinder danach wieder aufmerksam und konzentrationsfähig sind.
Das finde ich spannend. Ich komme nochmal zurück auf diese Bewegungseinheiten während eben Kongressen und so weiter. Kurzer Bogen dazu. In der Moderation müssen wir ja immer beachten, dass die Gruppen sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. Also unterschiedliche Bedürfnisse, jeder Jack ist anders, unterschiedliche Temperamente. Kann das bedeuten, wenn man sagt, wir brauchen jetzt mal Raum für Bewegung, dass es wichtig wäre, den so zu gestalten, dass wirklich jeder nach seiner eigenen Art und Rhythmus und Tempo diesen Raum nutzen kann, ob er still sitzt, ob er rumtobt, dass es einen Freiraum gibt für Bewegung?
Ich glaube, diese Selbstbestimmtheit ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir selber darüber entscheiden dürfen und können, was wir tun. Ich bin im Arbeitskreis Kirche und Sport der Evangelischen Kirche in Deutschland und wir haben einmal im Jahr eine Tagung, wo wir in die Berge fahren und vormittags und abends jeweils einen inhaltlichen Input haben und der Nachmittag frei ist zum gemeinsamen Sporttreiben. Das kann Skifahren sein, Eisstockschießen, Schlittschuhlaufen, Bouldern, alles, was so in den Bergen möglich ist. Und ich erlebe es als sehr, sehr positiv, zum einen nach dem Input am Morgen, Nachmittag sich auch auspowern zu können, um da am Abend wieder mit frischem Kopf zu sitzen und auch froh zu sein, jetzt zu sitzen und wieder zuhören zu können. Und gleichzeitig auch sehr positiv, gemeinsam mit Menschen Sport zu treiben, weil auf einmal nochmal eine ganz andere Ebene entsteht. Man redet nochmal über das, was man am Vormittag oder am Abend zuvor gehört hat. Man kommt darüber hinaus dann vielleicht auch nochmal in persönliche Gespräche rein, reflektiert das nochmal vor dem persönlichen Hintergrund, hört zu, sagt seine eigene Meinung dazu. Also der Austausch ist sehr, sehr produktiv und sehr, sehr positiv.
Aber wie macht ihr das konkret? Also wenn ihr dann nachmittags, was weiß ich, euch da im Skigebiet verteilt, wie kommen dann diese Gespräche zusammen? Ist das dann Zufall oder verabredet ihr euch und sagt, du, ich gehe mit dir eine Skitour und ich würde gerne das nochmal sacken lassen, gemeinsam mit dir? Oder wie passiert das?
Ist tatsächlich häufig Zufall. Natürlich verabredet man sich und ist dann immer in Dreier-, Vierer-, Fünfer- bis Achtergruppen zusammen. Und zum Skifahren gehört natürlich auch das Liften. Das heißt, man sitzt dann auch immer mit anderen Personen im Lift und kommt dann auch darüber wieder ins Gespräch. Man lernt neue Leute kennen.
Das bringt mich auch auf die Frage, wie wichtig Leichtigkeit und Freude als Motivatoren für Bewegung sind. Also meine Wahrnehmung ist ja, dass Sport und Bewegung häufig so funktional gedacht werden. Man trainiert, um schlank zu werden, um besser auszusehen, im Alter dann fitter zu sein. Und das wird dann oft sehr ernst und pflichtbewusst und spaßbefreit betrieben. Deswegen nochmal die Frage, wie wichtig ist aus deiner Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht, Freude als Motivator?
Ich würde es nicht mal als Freude bezeichnen, die Freude kommt dann, sondern eher als intrinsische Motivation. Also es gibt viele Studien, die tatsächlich zeigen, Sport und Bewegung hat dann einen positiven Effekt auf die Psyche, auf die kognitive Leistungsfähigkeit, auf die Emotionen, wenn es eine Sportart oder eine Belastung ist, die ich gern mache, die mir tatsächlich Spaß und Freude bereitet. Michael Roth, der Theologie in Mainz lehrt, hat es mal schön formuliert, als er gesagt hat, dass im Sport eine große Sinnlosigkeit liegt. Also es ist genau das, was du eben gesagt hast. Ich sollte nicht Sport treiben, um etwas zu erreichen, sondern Sport ist ja auch Spiel. Das heißt, verlorenes Aufgeben in mir selber, die Konzentration auf die Bewegung, alles andere wird ausgeblendet. Natürlich verfolge ich auch ein gesundheitliches Ziel langfristig, aber im Moment des Sporttreibens, der wirklich schöne Moment ist der, wo ich in der Lage bin, abzuschalten und meine Körperlichkeit zu genießen.
Also schönes Paradox, oder? Dass der Sinn in der Sinnlosigkeit liegt.
Eigentlich nicht, weil in unserer Gesellschaft heute muss ja alles irgendwie Sinn machen. Und wenn wir beispielsweise nochmal ins Kinder- und Jugendalter schauen, das kindliche Spiel ist ja eigentlich total sinnlos. Also ein kleines Kind sitzt da, baut mit Lego oder mit seinem Barbiehaus. Das macht Spaß, das macht Freude, aber das hat jetzt für das weitere Leben dieses Kindes wenig Bedeutung, das Bauen oder das Basteln an sich. Aber der Moment hat Bedeutung, nämlich dass das Kind merkt, ich kann mich auf etwas konzentrieren, fokussieren, was mir total Spaß macht. Das Kind versinkt total, muss eben nicht etwas machen, um in der Schule besser zu werden, um im Sport besser zu werden, um den Eltern zu gefallen, sondern kann einfach mal im kindlichen Spiel beharren. Und genau das ist das, was mir zumindest auch im Sport, in der Bewegung begegnet. Nehmen wir den Fußball. Was für einen Sinn macht es, dass 22 Männer hinter einem Ball herjagen? Also das ist erstmal komplett sinnlos. Oder Michael Roth hat es sehr schön formuliert, diese Sinnlosigkeit gipfelt im 400-Meter-Lauf. Ich laufe los an einer Stelle, gebe dann alles, power mich total aus, entwickle eine Laktatkonzentration, die eine gesunde Kuh an einem Tag nicht produziert, nur um dann nach 400 Metern wieder genau da anzukommen, wo ich losgelaufen bin. Und trotzdem ist dieser Moment, dieser intensive Moment der Bewegung ganz, ganz wichtig zu sagen, ich habe was geleistet, wow, toll, ich habe mich verausgabt, ich bin an meine Grenzen gegangen.
Stefan, nochmal ein anderes Thema, und zwar, wie sich Bewegung und Leistungsfähigkeit in diesem gesellschaftlichen, globalen gesellschaftlichen Umbruch der digitalen Transformation vielleicht neu ordnen. Also wie sich vielleicht individuelle, aber auch gesellschaftliche, das Bewegungsverhalten verändert. Viele befürchten ja, dass wir irgendwann bewegungslos vor unseren vielen Bildschirmen sitzen. Du stehst übrigens gerade bei einem Podcast-Gespräch. Das ist für mich totale Inspiration, werde ich nächstes Mal machen. Also wir befürchten, dass wir einfach nur noch sitzen. Meine Frage ist aber auch, ob es Potenziale gibt des Digitalen für geistige Gesundheit, auch für das Thema Verbundenheit zwischen den Menschen.
Wir definieren Bewegung und Sport natürlich vor allen Dingen retrospektiv. Das heißt, wir schauen uns an, wie sind die Menschen groß geworden und sehen, der Mensch hat sich immer schon bewegt und erleben jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, was geschieht, wenn Menschen sich zu wenig bewegen. Das geht einher mit gesundheitlichen Problemen, körperlichen gesundheitlichen Problemen, psychischen Problemen. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, dann könnten wir das auch als natürliche Stufe der Evolution bezeichnen. Also Lebenssituationen ändern sich und natürlich reagiert unser Körper drauf. Und ich finde es immer sehr schwierig, auch Sport und Bewegung als Muss für den Erhalt der Gesundheit zu definieren. Ja, auch dicke Menschen haben ein glückliches Leben. Auch dicke Menschen sind zufriedene Menschen und denen fehlt nichts. Und die Digitalisierung stellt uns hier sicherlich vor eine große Herausforderung. Es wird ja auch immer gesagt, die zunehmende Digitalisierung führt letzten Endes zu dem, was wir als Bewegungsmangelerkrankungen kennen. Gleichzeitig bietet aber die Digitalisierung natürlich auch, du hast es gerade angesprochen, im Bereich der Verbundenheit ganz tolle Möglichkeiten. Nehmen wir Menschen, die bewegungseingeschränkt sind, Menschen, die mit einer Behinderung leben, die sich nicht mehr bewegen können, erfahren auf einmal über die digitalen Welten, in die sie eintauchen können, Verbundenheit mit anderen Menschen, kriegen neuen Input. Das, was ich eben gesagt habe, wie wichtig Bewegung als Motor des Inputs für unser Gehirn ist, das können wir auf einmal auch über digitale und virtuelle Welten erleben. Und das wird sehr, sehr spannend sein, das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu beobachten, wie wir uns verändern, wie sich auch unser Gehirn, unser Körper verändert. Und ich glaube, wir müssen da sehr, sehr Acht geben, dass wir nicht den gesunden, fitten Körper als das Nonplusultra bezeichnen, sondern sehen, dass es verschiedene Dimensionen gibt.
Für mich klingt das so, als wenn du eine Möglichkeit siehst, dass wir uns in der weiteren kulturellen Evolution einfach anpassen an die neuen Gegebenheiten dieser Digitalität. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob die biologische Evolution, also wie sich der Körper, das Gehirn verändert, überhaupt mithalten können mit der kulturellen Evolution, die ja fast selbstbeschleunigend abläuft. Also altes Gehirn, alter Körper, völlig neue Herausforderungen, was Frequenz, Rhythmus, Tempo angeht.
Also ich glaube, dass wir Menschen extrem anpassungsfähig sind und dass wir uns da viel zu viel Gedanken drüber machen, auch mit Ängsten behaftete Gedanken, was passieren könnte und was sein könnte, sondern wir sehen einfach Menschen, die wir in ein anderes Umfeld setzen, die passen sich an. Das wird vielleicht nicht bei jedem möglich sein oder bei einigen wird es schneller als bei anderen gehen. Aber nochmal, das ist der natürliche Gang der Evolution. Wenn vor 100.000 Jahren ein Komet auf die Erde eingeschlagen ist, hat er auch das Leben total verändert, von einer Sekunde auf die nächste. Und auch hier hat die Menschheit es geschafft, sich anzupassen.
Jetzt fordere ich dich nur mal mit einem Gegenbeispiel heraus. Also wir erleben ja, dass zum Beispiel Rückenleiden eine Volkskrankheit geworden sind. Das hat ja damit zu tun, dass dieser Läufertyp Homo sapiens plötzlich einem Sitzer geworden ist. Das meine ich als Beispiel dafür, dass vielleicht das mit der Anpassung nicht so schnell geht.
Ja, natürlich. Ich gebe dir sehr, sehr recht. Wir reden hier nicht über die Anpassung innerhalb von Jahrzehnten. Das wird nicht möglich sein. Aber denk mal noch ein paar Jahrzehnte weiter. Wir reden gerade international über die Besiedlung des Weltraums. Aktuell sind Studien zum Mondaufenthalt oder zu einer Reise zum Mars geplant. Es gibt natürlich Szenarien, wo wir Menschen auf einmal in der Schwerelosigkeit im Weltall leben, auf einem anderen Planeten oder auf einem künstlichen Orbit. Da werden Rückenprobleme hinfällig sein, weil die Schwerkraft nicht mehr da ist. Dafür werden wir dann andere Probleme haben, dass die Menschen immer dicker werden. Aber wir dürfen eben nicht erwarten, dass wir innerhalb von kürzester Zeit einen Einfluss auf die Evolution haben und Dinge ändern können, sondern manchmal müssen wir auch mit Dingen leben. Und mit Rückenproblemen muss man nicht unbedingt leben. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, da auch entgegenzuwirken.
Eine davon ist ja das, was man Ausgleichssport nennt. Da ist ja irgendwas drin, dass da eine Einseitigkeit ausgeglichen werden soll.
Also auch hier müssen wir wieder Acht geben, nicht alle über einen Kamm zu scheren. Natürlich gibt es auch wirklich pathologische Befunde, die zu Rückenbeschwerden führen. Aber im Großteil der Fälle sind es tatsächlich muskuläre Befunde. Und wenn ich in der Lage bin, diese Muskeln so ein bisschen aufzutrainieren, was ich ja definitiv bin, auch das geht nicht in ein oder zwei Wochen, sondern da braucht man dann sicherlich ein halbes oder ein Jahr für mit einem gezielten Training, dann bin ich aber in der Lage, das zu verändern. Aber genau das ist ja die Frage. Investiere ich diese Zeit für mich, um das zu ändern? Oder beschwere ich mich drüber, dass alle Menschen Rückenprobleme haben?
Was betreibst du persönlich für Sport? Was machst du am liebsten?
Ich versuche relativ breit aufgestellt zu sein. Ich gehe viel joggen, fahre ein bisschen Fahrrad, gehe ins Fitnessstudio und mein großes Ziel ist immer noch mit meinen Studierenden mitzuhalten. Das wird mit zunehmendem Alter deutlich schwieriger, aber ich sehe das mal als persönliche Herausforderung.
Es gibt dazu ein Zitat des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, der sagt, ich habe mir meine besten Gedanken ergangen und kenne keinen Kummer, den man nicht weggehen kann. Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du joggen oder wandern gehst, dass es bei dir die Stimmung aufhält, dass der Kummer weggegangen wird?
Ich brauche tatsächlich eine intensive Belastung, damit der Kummer weggeht. Aber ich merke es für mich selber, wenn der Tag voll war, wenn der Tag auch emotional war, dann tut es mir wirklich gut, eine Stunde Sport zu treiben, mich wirklich auszupowern. Danach sieht die Welt dann häufig ganz anders aus und wieder frisch aus und ja, Probleme erscheinen auch in einem neuen Licht.
Ganz herzlichen Dank, Stefan. Das Wort, das die Herausforderung für dich war in diesem Podcast-Gespräch, Sauerländer Döskopp, hast du ja wirklich wie beim Tennis postwendend retourniert, als ich dir das Wort im Chat geschrieben habe. Du hast auch echt ein Talent für Impro-Theater. Ganz herzlichen Dank für dieses bewegende Gespräch. Und was mich am stärksten gerade bewegt, ist auch dieser Punkt, dass eben Bewegung sinnfrei, zweckfrei sein darf oder sollte, um uns zu erfreuen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Fragen, Michael.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.